Bevor wir großartig in irgendwelche Tests einsteigen, habe ich Ihnen, sieht man das? Ja. Die Ergebnisse der Evaluation mitgebracht. Vielen Dank, dass 16 von Ihnen eine Meinung abgegeben haben. Ich bin über die Globalergebnisse ganz zufrieden. Also der Durchschnitt ist ja im Bereich von dem, was letztes Jahr auch war. Die Kommentare sind ein bisschen besser geworden. Viel war, dass das Skript und die Vorlesung jetzt komplett in Deutsch sind. Machen wir natürlich gerne, wie gesagt. Ich zeige es Ihnen auch mal komplett, weil ein paar Dinge drin sind, die ich auch gerne nochmal rückmelden wollte im Detail. Erster Punkt, was mich überrascht hat, ein Mensch hat abgestimmt, dass er für die Nachbereitung der Vorlesung über 4 Stunden braucht. Falls derjenige das hört und Lust hat oder sich da outen will und mir sagen will, woran das lag, bin ich sehr gern bereit, das zu diskutieren. Das sollte natürlich nicht der Fall sein. Der Rest ist, denke ich, im Rahmen so um 1 Stunde Nachbereitung pro ECTS-Einheit. Das ist das, was normalerweise angesetzt wird. Von den Freikommentaren, die können Sie sich selber durchlesen. Auf den Vorlesungsfolien steht eine Webadresse. Ich veröffentliche die Vorlesungsergebnisse, die Evaluationsergebnisse immer. Das heißt, Sie können sich das auch komplett mal in Ruhe durchlesen. 4 Punkte, die ich ansprechen wollte. Beginn der Vorlesung auf 8:30 Uhr verschieben. Okay, das kam in der Zwischenevaluation auch. Ich werde das nächstes Jahr dann mit den Studenten, mit den Studierenden klären, ob das dann auch gewünscht ist. Und wenn es möglich ist, wenn es für alle möglich ist, dann mache ich das gern. Es ist halt so, dass die Vorlesungen an der Technischen Fakultät alle zentral geplant werden. Von daher habe ich mich da nicht einmischen wollen, aber da das anscheinend öfter kommt, ich bin ja selber nicht so der 8:15 Uhr Mensch, von daher bin ich da natürlich sehr dafür. Dinge für die Klausur ausschließen, das ist der unterste Punkt, der da steht. Ich weiß, dass es viel Stoff ist. Andererseits wird die Vorlesung eben, wie gesagt, genauso auch an anderen Universitäten gehalten, mit sogar noch ein bisschen mehr Stoff. Also ich habe aus dieser Originalvorlesung sogar schon Teile rausgenommen. Ein paar Dinge habe ich während der Vorlesung auch gesagt. Also all das, was in den Vorlesungen nicht selber vorgestellt worden ist, nehme ich nicht als Stoff der Übung, der Prüfung dran. Und auch in der Tiefe, in der Sie da vielleicht meinen, lernen zu müssen, müssen Sie sicherlich nicht jedes einzelne Detail durchdringen. Also was auf den Vorlesungsunterlagen steht, ist der Stoff für die Prüfung. Und ich weiß, es ist ein bisschen was, aber mehr muss es dann auch nicht sein. Der zweite Punkt, merken Sie sich einfach Zusammenhang, mehr brauchen Sie nicht, werde ich mir dann nächstes Jahr vornehmen, dass ich da besser agiere. Das sehe ich völlig ein, dass das an der Stelle nicht besonders hilfreich ist. Ich habe gedacht, dass ich damit so ein bisschen die Schärfe rausnehme, weil ich weiß, dass viele Dinge eben Hintergrundwissen erfordern, zum Beispiel die Signale- und Systeme-Theorie. Werden wir aber eben im Prüfungszusammenhang nicht brauchen. Und wenn Sie es weiter nachschauen würden wollen, dann werde ich auch, das ist auch ein Punkt da drin, noch zusätzliche Literatur nächstes Jahr angeben, die Sie dann benutzen können, um sich da genauer darüber zu informieren. Ja, und der erste Punkt mit den Vorlesungsvideos, ich werde es nochmal an die Kollegen rückspielen. Wir haben, glaube ich, Heike hat, glaube ich, an die 15 E-Mails an die Fachschaft geschrieben, dass doch bitte die Vorlesungsvideos rechtzeitig online gehen. Wie gesagt, das ist auch ein freiwilliger Service, für den wir nichts bezahlen. Also ich hoffe, dass es dann zumindest in der nächsten Zeit ein bisschen glatter läuft und dann bis zum Ende des Semesters alle Vorlesungsvideos online sind. Wir werden aber nochmal nachhaken. Gut, gibt es zur Evaluation irgendwelche Fragen? Wie gesagt, die Adresse hier wird sich noch ändern, da gibt es eine aktualisierte, da können Sie dann die Evaluationsergebnisse von Vorlesungen und Übungen auch nachschauen. Die Übung ist übrigens nicht ganz so gut evaluiert worden. Wir wissen, wie gesagt, dass wir da noch in der Aufbauphase waren. Die Kommentare, die Sie uns da gegeben haben, helfen uns auch sehr, das zu verbessern. Wir werden es nächstes Jahr dann umsetzen. Also falls Sie Lust haben, sich die Vorlesung und Übung nochmal anzuhören, dann sind Sie nächstes Jahr herzlich eingeladen, das dann zu überprüfen, dass wir uns auch da verbessern. Gut. Der Kollege hat mich gebeten, ich kann es selber machen oder das wollen Sie machen? Wie Sie möchten. Also er wurde gebeten, nochmal darauf hinzuweisen, dass die Abstimmung über die Studiengebühren, die Eintragung zum Volksbegehren noch laufen, bis morgen, glaube ich, bis zum 30. Falls Sie es noch nicht getan haben und darüber abstimmen möchten, lege ich Ihnen nahe, ins Rathaus, glaube ich, zu gehen, muss man. Oder gibt es hier auch einen Eintragungsort? Gut. Steht auf den Webseiten, denke ich, des Volksbegehrens, wann und wie man abstimmen kann. Und tragen Sie sich ein, falls Sie es noch nicht getan haben und gerne Ihre Meinung darüber abgeben möchten. Ganz Bayern, habe ich gerade gehört, steht so bei vor 2 Tagen bei 7% etwa. Hilft uns ja nichts. Bayernweit sind es wie viel? Okay. Gut. Hoffen wir mal, dass wir darüber abstimmen können. Okay, jetzt nochmal zurück zur Vorlesung. Die letzte Vorlesungseinheit hat sich gedreht um Wellenformanalyse. Wellenformanalyse brauchen wir, um Wellen zu charakterisieren. Zum einen mal zum Beispiel ihren Frequenzinhalt, um Modulation eines biomedizinischen Signals durch andere Signale zu erkennen, zum Beispiel die Modulation des QRS-Signals, des EKG-Signals durch die Atmung oder auch um Klassifikation zu betreiben im Sinne von Merkmalsextraktion aus biomedizinischen Signalen oder auch anderen Signalen. Wir haben da in dem Zusammenhang der Merkmalsextraktion ein Verfahren kennengelernt, das Cox und Kollegen verwendet haben, um QRS-Komplexe morphologisch zu charakterisieren. Morphologisch heißt immer in der Form. Also da wurden beschreibende Merkmale entwickelt, die die Form dieser EKG-QRS-Komplexe beschrieben haben. Was waren das für Parameter? Höhe, Offset, Fläche, Dauer. Perfekt. Genau. Ganz einfache Beispielparameter, mit denen Cox und Kollegen ein Klassifikationssystem aufgesetzt haben, Argus genannt, was anhand dieser 4 Parameter und anhand einer großen Datenbank von EKG-QRS-Komplex-Messungen dann eine automatische Klassifikation, darüber werden wir uns heute noch darüber unterhalten, was das ist, der QRS-Komplexformen, morphologischen Formen, in verschiedene Klassen von normalen Herzschlägen und von pathologischen Herzschlägen durchgeführt haben. Gut, 2 Beispiele für die Anwendung der einhüllenden Extraktion auf biomedizinischen Signalen, also 2 Beispiele für sinnvolle Dinge, die ich aus biomedizinischen Signalen extrahieren kann. Eins habe ich gerade schon genannt, das war die Modulation des EKGs durch die Atmung. Und ein zweites prominentes Beispiel. Zweites Beispiel ist zum Beispiel die Ermittlung von Muskelaktivierung als Einhüllende des Elektromyograms. Oder auch, wir haben da noch ein Beispiel gesehen, bei dem wir einhüllenden Extraktion verwenden, bei der Klassifikation bzw. bei der Diagnoseunterstützung von Phonokardiogrammanalysen. Da haben wir dieses Beispiel gesehen, bei dem Phonokardiogramm mit der einhüllenden Extraktion behandelt worden ist. Und dann eben ermittelt worden ist, ob da zwischen dem ersten und dem zweiten Herzton, S1 und S2 zum Beispiel, eine stille Phase ist, wie es sein soll, oder ob eben dann da ein systolisches Rauschen vorliegt. Nennen Sie vier Parameter, mit denen die Aktivität bzw. Komplexität eines biomedizinischen Signals erfasst werden kann. Da haben wir die ersten drei besprochen. Den vierten haben wir nicht mehr geschafft letztes Mal. Das heißt, die ersten drei müssen Sie zumindest wissen. Einen Vorschlag. Zero Crossing Rate, und dann gibt es da noch viele andere mehr. Root Mean Square Wert, die Wendepunktzahl, Turns Count. Und das, was wir jetzt noch aufsetzen werden, Formfaktor. Und dergleichen natürlich noch viele mehr. Also, das sind wirklich vier Beispielparameter. Es gibt sicherlich nicht die Möglichkeit, innerhalb von zwei oder drei Vorlesungseinheiten alle Möglichkeiten für allgemeine Wellenformparameter darzustellen, wenn man da Anwendungen realisieren will. Auch hier muss man natürlich in die entsprechende Literatur sehen, nachsehen, was haben denn andere Menschen gemacht, um dann vielleicht neue Probleme lösen zu können. Und die letzte Frage, wir haben ein biomedizinisches Signal, oben das EMG gezeigt, des Zwerchfells. Und unten ein zeitsynchrones mit einem Spirometer, also mit einem Atemmessgerät gemessenes Atemsignal. Und jetzt die Frage, wie würden Sie vorgehen? Da arbeiten wir uns langsam hin. Was würden Sie machen, wenn Sie ein medizinisches System etablieren müssten, was aus dem oberen Signal das untere herausfinden kann? Lassen wir die Frage einfach mal offen. Das wird heute in der Vorlesung nochmal drankommen. Gut. An der Stelle ist uns letztes Mal die Zeit ausgegangen. Der versprochene vierte Parameter, den ich im Rahmen der Vorlesung vorstellen möchte, der zur Messung von Aktivität in biomedizinischen Signalen dient, ist. Ups, was ist denn da los? Diashow. Das möchten wir natürlich nicht. Also der vierte Messparameter zur Ermittlung von Aktivität in biomedizinischen Signalen, den ich vorstellen möchte, Formfaktor, basiert auf der Varianz als Maß der Aktivität. Wurde von einer Forschergruppe um Jorf entwickelt und basiert auf der, beziehungsweise wurde entwickelt zur Analyse von Elektroenzephalogrammwellen. Dafür wird erstmal der Parameter Aktivität bestimmt, Aktivität als Varianz eines Signalsegments. Der Kollege Jorf hat da Segmente der Dauer eine Sekunde untersucht und hat dann diesen Aktivitätsparameter dazu verwendet, einen zweiten Wert, der zusätzlich noch die erste Ableitung von x enthält, nämlich die Mobilität zu erfassen. Und hat das Ganze dann in einen Komplexitäts- oder Formfaktor, wie es im Deutschen dann heißt, Wert umgerechnet, der zur Analyse von der Komplexität von biomedizinischen Signalen eben herangezogen werden kann. Um das einordnen zu können, der Komplexitätswert einer sinusförmigen Welle ist 1 und entsprechende höhere Variabilitätsanteile in den Signalen führen dann eben zu höheren Komplexitätswerten. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, um diese Komplexität im Sinne der Änderung zu einer Sinuswelle in einem Signal zu erfassen. Formfaktor wurde angewendet, um die mathematische Beziehung zwischen Aktivität, Mobilität, Komplexität und Power Spectral Density eines Signals zu erfassen und hat das dann verwendet, um zum einen die EEG-Signalerzeugung zu modellieren. Das war einer der ersten Forscher, der das getan hat, quasi aus einer Synthesemaschine das zu synthetisieren, was in der Messung von EEG dann tatsächlich an der Körperoberfläche abzugreifen ist. Übrigens wird diese Simulation von biomedizinischen Signalen sehr gerne herangezogen, um zum Beispiel Forschungsergebnisse zu belegen. Ein Beispiel ist die synthetische Erzeugung von Elektromyogrammsignalen, mit denen man dann nachweisen kann, ob ein Elektromyogrammsignal, was am Körper gemessen wird, andere Eigenschaften hat als ein synthetisch erzeugtes Elektromyogramm. Ein synthetisch erzeugtes Elektromyogramm ist einfach fortlaufend immer ähnlich. Und beim Elektromyogramm, das am Körper gemessen wird, gibt es zum Beispiel die noch nicht bestätigte Theorie, dass entweder der Kopf, also das Zentralnervensystem oder der Muskel selbst eine Pulsung des Signals vornimmt und dementsprechend da ein inhärenter Rhythmus dem Signal unterliegt. Wie gesagt, mit so einer Modellierung kann man dann eben solche Theorien widerlegen oder zumindest stützen. Joff und Kollegen haben diesen Formfaktor dann zur Erkennung von Epilepsie verwendet, mit der Maßgabe oder mit dem Hintergrund, dass eben epileptische Anfälle zu erhöhter Komplexität im Signal führen. Und Zahlen sind hier nicht angegeben, aber das System hat zumindest auf den Signalen, die damals für die Validierung verwendet haben, ich glaube, das waren an die 24 Test und also um die 20 Test und erkrankte Personen, hat das System sehr gut funktioniert. Klar, sonst hätten wir es hier nicht aufgeführt und wahrscheinlich wäre es auch nicht so bekannt geworden. Binny und Kollegen haben den Formfaktor dann zur Spektralanalyse und Erkennung auch wieder von Epilepsie basierend auf dem EEG verwendet, also eine aufbauende Studie, wie es in der Wissenschaft dann oft passiert, auf den Ergebnissen von Joroff und Kollegen und haben den Formfaktor dann noch mit eigenen Methoden zusätzlich unterstützt, haben auf den gleichen Daten wie die vorherige Studie gearbeitet und dann natürlich noch bessere Ergebnisse erzielt. Das heißt, hier wurde ein erstes System dann eben zur Erkennung von Epilepsie automatisiert dann erstellt. Die Zusammenfassung möchte ich jetzt mal nicht machen. Steht dann Ende der Woche, denke ich, werde ich die, oder am Wochenende werde ich die überarbeiteten Vorlesungsfolien wieder einstellen. Da stehen dann natürlich auch die Zusammenfassungen jeweils noch mit drauf. Ich denke, an der Stelle braucht man keine große Zusammenfassung für den ersten 5 Minuten durchführen. Wenden wir uns nämlich gleich einem spannenderen Thema zu. Anwendungen der Wellenformanalyse. Ich habe da ein paar Anwendungen mitgebracht, 4 oder 5, wo man sehen kann, wozu diese Wellenformanalyse, also die Analyse von Parametern, morphologischen oder von zugrunde liegenden inhärenten Modulationen von Wellen herangezogen werden kann. Und da werden wir auch das Beispiel von unserem Kurztest noch sehen. Parametrisierung von unauffälligen und ektopischen EKG, also Herzschlägen. Da ist die Problemstellung der Entwicklung eines Parameters zur Unterscheidung zwischen unauffälligen und auffälligen EKG-Wellenformen. Wir haben ja ein Beispiel schon gesehen von Cox und Kollegen, was eben diese Wellenformanalyse von morphologischen Parametern herangezogen hat, um dann eben zwischen guten und schlechten Herzschlägen zu unterscheiden. Ich werde Ihnen auch in der nächsten Vorlesungseinheit nochmal ein anderes Beispiel vorstellen, wo ein Bachelorarbeiter von uns ein System auch zur Klassifikation von Herzschlägen entwickelt hat, was auch noch ein bisschen elaborierter, ein bisschen komplexer ist als das, was wir hier vorstellen. Hier wird nämlich nur zwischen eben ungewöhnlichen, auffälligen und unauffälligen EKG-Wellenformen unterschieden, mit der Maßgabe, dass eben ektopische, also auffällige Herzschläge bizarre bzw. komplexe Wellenformen haben. Und bei dem Stichwort bizarre komplex fällt uns schon wieder ein Parameter ein, den wir gerade kennengelernt haben, nämlich der Formfaktor, der eben die Wellenformkomplexität beschreibt in der Anwendung auf biomedizinische Signale. Genau das wurde dann durchgeführt auf einem EKG eines Patienten, also erstmal hier die entsprechenden Punkte, die uns interessieren, also die Signalsegmente extrahiert mit dem Pan-Tompkins-Algorithmus. Haben wir ja gesehen, brauchen wir eine Ereignisdetektion, um überhaupt erstmal zu den einzelnen Herzschlägen zu kommen. Das heißt hier als Vorverarbeitungsschritt Pan-Tompkins, um dann zu den Signalsegmenten zu kommen. Und von diesen Signalsegmenten wurde dann eben der Formfaktor berechnet, der dann hier in dem Diagramm eingezeichnet ist. Also zum einen hier Formfaktor und dann noch die QRS-Fläche aufgezeichnet, also zwei Parameter, zwei Merkmale, die hier einen Raum aufspannen, in dem dann diese ektopischen, also auffälligen Herzschläge bzw. die unauffälligen Herzschläge dann liegen. Und wir sehen hier eben ganz gut, dass sich da zwei Gruppen bilden. Eine Gruppe mit niedriger QRS-Fläche und niedrigen Formfaktor, so allgemein kann man das sagen, und eine Gruppe, die eben hier mit hoher QRS-Fläche und mit hohem Formfaktor in dem Diagramm liegt. Und hier sieht man schon, als Mensch könnte man hier eine Trennlinie etablieren, die zwischen diesen beiden Gruppen liegt. Und jetzt neue Messungen, wenn jetzt eine neue Messung reinkommt und die liegt zum Beispiel hier im Koordinatensystem, automatisch einer Klasse zuordnen kann. Genau das ist, was wir tun, wenn wir Klassifikatoren dann aufbauen, die automatisiert die einzelnen Gruppen zuordnen. Das heißt, von der Idee her, wir verstehen erst die biomedizinischen Signale sehr gut, bauen dann ein Ereigniserkennungssystem auf, hier zum Beispiel mit dem Pan-Tompkins-Algorithmus, bauen dann eine Wellenformanalysemethode ein, hier zwei Parameter der Wellenform extrahiert und können das dann eben heranziehen, um eine automatisierte Klassifikation zu betreiben, im Sinne von, wir geben dem Patienten ein EKG-Messsystem mit und haben auf einem Mikrocontroller so ein System laufen, was automatisiert eben dann auch zum Beispiel eine Warnfunktion für den Arzt realisieren kann. In dem Beispiel ist eine Klassifikationsmethode verwendet worden, die wir heute uns auch mal kurz anschauen werden oder das nächste Mal, wenn wir dazu kommen. Der naive Bayes-Klassifikator, der jetzt eben hier keine lineare Trennlinie etabliert, sondern eine ellipsoidförmige Trennlinie etabliert. Welchen Klassifikator ich nehme, ist immer von der Anwendung abhängig. Das heißt, es ist dann gut, wenn man Klassifikationen durchführt, dass man mehrere Algorithmen in seiner Toolbox hat, um die vergleichen zu können. Warum jetzt genau in dem Fall Naive Bayes verwendet worden ist, weiß ich nicht. Das kann zum Beispiel daran liegen, dass es generalisiert am besten funktioniert. Aber das wollen wir uns heute noch anschauen. Ein weiteres Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist die Analyse des Belastungs-EKGs. Beim Belastungs-EKG geht es darum, herauszufinden, wie reagiert denn der Mensch darauf, dass steigende körperliche Aktivität vorliegt. Das ist eine Analysemethode oder beziehungsweise eine Diagnosemethode, die zum Beispiel angewendet wird bei Hochleistungssportlern, wenn Verdacht auf Herzmuskelinsuffizienz vorliegt, also quasi einer Erkrankung, bei der der Herzmuskel normalerweise von Entzündungen betroffen ist und deshalb die komplette Pumpleistung nicht mehr bringen kann, was dann besonders Hochleistungssportler, die oft dann in diesen Maximalbereich ihrer Herzaktivität gehen, zu Problemen führen kann, wenn eben dann das Herz komplett aussetzt. Das sind diese spektakulären Fälle, wenn dann Fußballspieler auf dem Platz einfach umfallen. Und wir möchten da eben Analysemethoden bereitstellen, was automatisiert solche Dinge herausfinden kann. Übrigens auch ein Forschungsthema, was aktuell in Erlangen hoffentlich kommen wird. Wir haben da einen Forschungsantrag dazu geschrieben, um genau solche automatisierten Analysemethoden auch in der Praxis dann in die breite Bevölkerung bringen zu können. Im Moment wird es eben, wie gesagt, für Spitzensportler durchgeführt oder für Personen, die einen erhöhten Verdacht der Erkrankung haben. Sowas möchte man natürlich auch in der Breite durchführen können, um dann eben Probleme des Herzmuskels einfach screenen zu können. Gut, unsere Problemstellung in dem Fall ist also quasi die Entwicklung eines Algorithmus zur Analyse von Veränderungen im ST-Segment. Da das ST-Segment während körperlicher Belastung auch isoelektrisch sein sollte, wenn es da Veränderungen gibt, deutet das eben darauf hin, dass wir hier eine pathologische Veränderung haben. Und eine relativ berühmte Studie in dem Umfeld, Sia et al., wurde da in einer Art und Weise durchgeführt, dass die Kollegen eine Ventrikulographie mit Radionukliden durchgeführt haben. Also die haben quasi die Funktion der Ventrikel mit radioaktiven Tracern untersucht, die sich dann eben in dem Körpergewebe anlagern und damit auch eine genaue Analyse der Funktion des Herzmuskels erlauben. Also nicht nur im Sinne von, was passiert denn, wie es normalerweise in der Klinik durchgeführt wird, zum Beispiel mit Doppler-Ultraschall, um dann zu sehen, wie hoch die Ausstoßrate zum Beispiel ist des Blutes aus den Ventrikeln, sondern tatsächlich die Funktion der Ventrikel selbst untersucht, um dann zu sehen, wie gut diese noch funktionieren. Wie funktioniert das? Es wurden dann eben nuklearmedizinische Bilder des linken Ventrikels vor und nach der Belastung aufgenommen mit diesen Radionukliden, mit diesen radioaktiven Tracern. Und über eine Emissionstomographie-Methode kann dann eben die Menge dieser angelagerten Tracer untersucht werden und genau quantifiziert werden und damit auch eine Funktion des Herzmuskels genau dargestellt werden. Und dazu haben die Kollegen eben verschiedene Phasen des Herzzyklus untersucht und haben dann eben mit Hilfe des EKGs festgestellt, zu welchem Herzzyklus die einzelnen Bilder denn gerade gemacht wurden. Und dann über eine Mittelung mehrerer dieser Bilder über einzelne Herzzyklen kann dann eben ein Gesamtbild dargestellt werden, was die Herzfunktion zu jedem einzelnen Zeitpunkt dann darstellen kann. Warum muss ich das machen? Das muss ich deswegen machen, weil bei dieser Radionuklid-Methode sehr, sehr wenig Emissionen stattfinden pro Zeiteinheit. Das heißt, ich kann den menschlichen Körper nicht mit Radionukliden vollpumpen, wie ich es gerne möchte. Die sind ja auch wieder schädlich. Deswegen wird da eine Dosis, die nicht schädlich oder möglichst wenig schädlich ist, verwendet. Dadurch kommt es natürlich zu wenig Emissionen, dadurch kommt es zu verrauschten Bildern. Um dann diese Bilder zu verbessern, müssen die dann eben über die Zeit gemittelt werden. Um das nicht zu verschmieren über die Herzaktivität, wird dann eben diese Triggerung, diese Steuerung mit dem EKG durchgeführt. Und um dann eben zu guten Bildern zu kommen, brauche ich dieses EKG-Signal, brauche ich die Analyse der Wellenform, um festzustellen, zu welchem Zeitpunkt ich dann jetzt genau diese Mittelung durchführen muss. Ein drittes Beispiel, Analyse von Atemsignalen. Das ist das Beispiel, was ich Ihnen mitgebracht habe. Da geht es um die Implementierung einer Methode, um aus EMG-Aktivität die Beziehung zu Atemsignalen herzustellen, also genau das, was Sie auf Ihrem Kurztest von heute Morgen haben. Erstmal haben die Kollegen Platt und eine Forschergruppe um ihn herum ein EMG-Signal, auch wieder mit implantierten Feindrahtelektroden, am Zwerchfell eines Hundes aufgenommen und haben dann einen Algorithmus etabliert, mit Hilfe dessen aus diesen EKG-Signalen eben die Atemsignale direkt gemessen werden konnten. Das kann ich dann zum Beispiel anwenden, wenn ich jemanden keine Atemweste um den Bauch legen kann aus irgendwelchen Gründen, wenn ich aus dem EMG-Signal direkt die Atmung herauslesen möchte. Wie funktioniert's? Erstmal wurde das Zwischenrippen-EMG-Signal mit einem Elektrodenpaar aufgenommen, was in einer bestimmten Distanz so an der Zwerchfellmuskulatur angebracht wurde, dass es quasi ein für diese Studie ideales Signal liefert. Zusätzlich ist dann ein Atemsignal aufgenommen worden, in dem der Hund quasi durch eine Atemmaske, die über die Schnauze gelegt worden ist, geatmet hat, sodass eine kontinuierliche Messung dieses Luftstroms dann eben mit einem, hier heißt es Pneumotachograph, heutzutage wäre das dann Spiroergometer, mit dem dann diese Messung durchgeführt wird. Diejenigen, die bei der Exkursion zur zum ISS, zu den Sportmedizinern dabei waren, wissen, wie sowas aussieht. Das ist quasi eine kleine Turbine, durch die, die durch den Luftstrom dann gedreht wird und deren Drehrate über externe Dioden dann abgegriffen werden kann und dementsprechend dann auch die Menge an durchströmter Luft dann gemessen werden kann. Um dann eine Beziehung zwischen den beiden Signalen herzustellen, wurde eine Vollwellengleichrichtung des Elektromyogrammsignals durchgeführt und dadurch dann eben eine Hüllkurvenextraktion etabliert. Und auf diesem Hüllkurvenextrahierten Signal wurde dann eben ein modifizierter Bessel-Filter angewendet, um die Frequenzen oberhalb von 20 Hertz, die für die Atmung keine Rolle spielen, zu dämpfen. Der Bessel-Filter wurde dann so implementiert, dass es oberhalb dieser Frequenzen sehr, sehr starke Dämpfungen von über 70 Dezibel gab. Also da kam quasi nichts mehr aus dem Signal durch. Hier sehen wir das mal. Hier sehen wir das original aufgenommene EMG-Signal und dann das zugehörige Signal als EMG-Kurve mit einer zusätzlichen Filterung durch diesen Bessel-Filter. Wir sehen hier, dass da noch Artefakte im Signal vorliegen, die eben mit dem Herzschlag des Hundes korrespondieren. Und wir sehen zugehörig eben das Atemsignal, was mit diesem Pneumotachographen aufgenommen worden ist. Also ein Verfahren, was relativ einfach funktioniert und was sehr gut eine Beziehung zwischen diesen beiden Signalen dann herstellen kann, was man auch im nächsten Bild sieht. Wenn man jetzt die einzelnen Punkte, also jeden einzelnen Zeitpunkt in diesen beiden Signalen hier und hier gegeneinander aufträgt in einem sogenannten Scatterplot, dann kann man sehen, dass da ein sehr schöner linearer Zusammenhang zwischen den beiden Signalen entsteht mit einer sehr hohen Korrelation der beiden Signale. Das heißt, das Verfahren eignet sich, um die Atemrate oder beziehungsweise das Atemvolumensignal direkt aus dem EMG zu messen. Heutzutage, diese Studie ist auch 15, 20 Jahre alt, heutzutage ist man schon so weit, dass man aus an der Körperoberfläche extrahierten EMG-Signalen beziehungsweise dann auch den zusätzlich aufgenommenen EKG-Signalen auch so eine Beziehung zwischen Atmung und EMG bzw. EKG-Aktivität herstellen kann. Die EKG-Aktivität braucht man dann wieder, um diese Artefakte aus dem Signal dann herauszurechnen. An der Körperoberfläche ist die Einstreuung durch das EKG natürlich sehr viel stärker. Das heißt, wir müssen das als Zusatz, als Referenzsignal hernehmen und dann im Sinne einer adaptiven Filterung dieses aus dem EMG-Signal zu entfernen. Und dann kann ich mit ähnlichen Methoden auch eine Beziehung zwischen den beiden Signalen herstellen. Hat eben den Vorteil, dass ich eine Messung an der Körperoberfläche mit zwei Elektroden oder mit einem System von Elektroden durchführen kann und eben keinen Atemgurt oder ein Atemwestensystem dann brauche. Funktioniert allerdings noch nicht so reliabel, wie man es gerne hätte, vor allem bei körperlicher Belastung. Auch hier wieder ein Betätigungsfeld für zukünftige Medizin- und Biotechnikingenieure. Auch ein heiß umkämpftes Feld in der biomedizinischen Signalanalyse ist die Korrelation von Muskelfunktionen zu gemessenen Signalen. Das heißt, jedermann, der in der Lage ist, in der Forschung ein System zu etablieren, mit dem man eine Beziehung herstellen kann zwischen dem, was ich elektrisch an Aktivität in der Muskulatur messe, und dem erzeugten Kraftoutput zum Beispiel, wird wahrscheinlich für einiges an Furore in der biomedizinischen Welt sorgen. Denn das ist noch so ein Problem, was zwar mit sehr, sehr vielen Arbeiten angegangen worden ist, aber immer noch nicht zufriedenstellend gelöst worden ist. Also Problemstellung. Ich möchte aus den elektrischen bzw. mechanischen Messgrößen, die ich biomedizinisch messen kann, Parameter ableiten, die mir mit der Kontraktion oder mit der erzeugten Kraft von Muskulatur korrelieren. Es gibt da sehr, sehr viele verschiedene Lösungsvorschläge. Eine Forschergruppe hat da eben die Brauchbarkeit von simultan aufgenommenen Elektromyogramm- und Mechanomyogrammsignalen untersucht um damit dann eben die Muskelkraft zu bestimmen. Ich habe da nur mal dieses eine Beispiel mitgebracht. Es gibt da, glaube ich, ich weiß es nicht, an die 500 Studien, die was Ähnliches durchgeführt haben. Und alle diese Studien haben ihre eigenen gravierenden Nachteile, sodass sie in der Praxis noch nicht einzusetzen sind. Wenn es aber so ein System gibt, dann können Sie damit sofort in sämtliche, zum Beispiel Hochleistungssportarten gehen, um da das Zusammenspiel von Muskelaktivierung und Muskelkraft noch zu optimieren, um zu besseren Leistungen zu führen. Und Sie können so ein System auch sofort in der Klinik anwenden, um dann bei Muskelerkrankungen, Myopathie zum Beispiel, ein solches System zum Screening von Muskelschwächeerkrankungen zu etablieren. Gut. Das haben Zhang und Kollegen durchgeführt. Die Kollegen haben isometrische Kontraktionen, das heißt isometrisch gleichbleibende Muskellänge durchgeführt, ohne Bewegung. Bewegung des Beins heißt also, dass die Winkelstellung des Beins hat sich nicht geändert. Wiederum diejenigen, die bei der Exkursion dabei waren, haben das gesehen. Das war dieses Folterinstrument, was im Keller stand. Das ist ein Kraftmesssystem, was es eben erlaubt, das Bein oder den Arm oder sämtliche Muskeln, die einen da im menschlichen Körper zu interessieren, einzuspannen und dann solche isometrischen Krafttests durchzuführen. In dem Fall wurde der Oberschenkelmuskel verwendet bei eben verschiedenen Kontraktionslevels. Da wird zuerst die maximale mögliche, also willentlich mögliche Kontraktion bestimmt. Das ist MVC, Maximal Voluntary Contraction. Und abhängig von diesem maximal möglichen Kraftlevel eines Individuums werden dann eben normiert Werte aufgenommen, in dem Fall bei 20, 40, 60 und 80% dieser MVC maximal möglichen Kontraktion. Und das Ganze dann auch noch bei drei Kniegelenkswinkeln von 30, 60 und 90 Grad. Jede Kontraktion für eine Dauer von 6 Sekunden gehalten, und bei so einem Test muss man dann natürlich dafür sorgen, dass einen möglichst alle Streufaktoren beseitigt werden. Ein Streufaktor ist in dem Fall natürlich Muskelermüdung. Das heißt, hier wurde dann auch dafür gesorgt, dass genügend Pausen zwischen den einzelnen Tests eingehalten wurden, um so eine Muskelermüdung dann eben zu verhindern. Was wurde dann durchgeführt, um dieses Korrelat zu erhalten? Also erstmal wurden noch MG-Signale, Mechanomyogramm-Signale, Sie erinnern sich, können mit einem Accelerometer oder mit einem Mikrofon aufgenommen werden, an der Muskeloberfläche zusätzlich gemessen. Die EMG-Signale mit Silber-Silber-Chlorid-Elektroden gemessen und dann die beiden Signale jeweils mit 250 bzw. 1000 Hertz abgetastet und dann entsprechend ihrer interessierenden Signalbandbreite gefiltert. Gut, dann wurden Root-Mean-Square-Werte berechnet über 5 Sekunden Intervalle jedes einzelnen Kontraktionslevels, nicht die vollen 6 Sekunden, weil man ein bisschen braucht, um die Kraft quasi hochzufahren und diese Zeit, die es eben dauert, um die Kraft zu entwickeln, nicht berücksichtigt worden ist. Das heißt, die 5 Sekunden zum Ende dieses 6 Sekunden Messzeitraums wurden dazu verwendet. Und allein mit dieser Verwendung des Root-Mean-Square-Werts konnte dann eben eine sehr gute lineare Korrelation zu den Muskelkraftergebnissen hergeleitet werden. Das heißt, diese Forschergruppe hat dann als Fazit ihrer Studie gezogen, dass das verwendbar ist bei der Analyse von muskulärer Aktivität. Ergebnis und gleichzeitig auch Problem der Studie ist, dass dieses Korrelat mit jedem Individuum variiert und mit jeder Muskelgruppe, die untersucht wird, variiert. Das heißt, die Kollegen haben das so gut hinbekommen, weil sie eben diesen Trick gemacht haben, dass sie diese Maximum Voluntary Contraction genommen haben. Das heißt, die haben das normiert auf das Individuum, das sie gerade gemessen haben. Da funktioniert es dann natürlich, aber wenn Sie das so anwenden wollten, müssten Sie quasi für jedes Individuum erstmal, für jede Muskelgruppe, die Sie untersuchen, diesen Maximum Voluntary Contraction Wert bestimmen. Jemanden, der neu zur Tür reinkommt, können Sie mit dem System nicht behandeln, würde nicht funktionieren, weil Sie eben diese Normierungsfaktoren brauchen. Bei den Kollegen sind dann aber ganz gute Ergebnisse rausgekommen mit sehr hohen, also für solche Studien sehr hohen Ns. Das heißt, sie haben da für die verschiedenen Muskelgruppen eben bis zu 76 Testpersonen untersucht und haben mit diesen 76 Testpersonen und eben mit dieser Normierung auf den MVC-Wert sehr gute Korrelationen zwischen den Prozenten der entwickelten Kraft bezogen auf MVC und dem normalisierten myoelektrischen Signal, was sie eben als Mittelwert dieser 5-Sekunden-Intervalle und der Root-Mean-Square-Wert-Berechnung etabliert haben, hergestellt. Hat für sehr viel Interesse gesorgt übrigens, diese Studie, konnte allerdings von einigen anderen Forschergruppen so nicht reproduziert werden. Da gibt es dann immer, wenn sowas passiert, gibt es immer sogenannte Letters to the Editor, das heißt, da wird dann ein Ergebnis einer wissenschaftlichen Studie in Frage gestellt von anderen wissenschaftlichen Gruppen, die eben die gleiche experimentelle Durchführung dann in ihren eigenen Labors ausprobieren und eben nicht zu den gleichen Ergebnissen kommen. Also wenn Sie Ergebnisse publizieren, dann sollten Sie da hundertprozentig sicher sein, dass die auch korrekt sind. Das wird nämlich dann auch in der Forschung weiterverwendet und wenn andere Gruppen da eben nicht auf die gleichen Ergebnisse kommen, dann wird das auch ganz gern mal angezweifelt. In dem Fall ist dann die Diskussion irgendwann im Sande verlaufen, aber es lässt natürlich irgendwie so einen faden Beigeschmack, wenn solche Studienergebnisse dann von anderen Forschergruppen nicht reproduziert werden können. Gut, ein letztes Beispiel und das ist so ein bisschen der Spirit, was wir vielleicht in der letzten Vorlesungseinheit noch ein bisschen benutzen wollen, um so die eigenen Gedankengänge da ein bisschen zu lockern. Die Frage, wie kann man eine bestimmte Aufgabe lösen? Wenn wir, wie gesagt, nächstes Mal uns des Öfteren stellen, in dem Fall ist die Aufgabe, wir haben hier ein Messsignal, das ist ein biomechanisches Signal in dem Fall und die Aufgabe, die es eben dazu gibt, ist, erstmal die einzelnen Ereignisse zu separieren. Sie bekommen da ein Signal und sollen eben diese, wie auch immer, gearteten Wellenformen finden, stabil. Gibt es eine Veröffentlichung dazu, die eben diese Events im Signal mit über 99% Reliability extrahieren konnte. Und welche Merkmale des Signals würden Sie extrahieren, um da zu einer Wellenformanalyse zu kommen? Ist natürlich schon publiziert worden, das heißt, wir können die Antwort relativ leicht geben. In dem Fall ist es eine Studie, die bei uns durchgeführt wurde. Es ging um die Analyse eines biomechanischen Systems, was automatisiert sich auf eine Sportanwendung anpassen kann. Und in dem Fall wurde ein System von insgesamt 19 Merkmalen etabliert, was zum Beispiel hier den Gradienten dieses Signal-Kompressionswertes umfasst oder den Gradienten des Dekompressionswertes, verschiedene Zeitdauern in den einzelnen Signalen, Flächen, Zeitdauern zwischen aufeinanderfolgenden Events und so weiter. Variabilität innerhalb dieser Signale wurde auch verwendet, also sowas Ähnliches wie die Komplexitätsanalyse, die wir heute kennengelernt haben, um dieses Signal morphologisch zu charakterisieren. Und als nächstes, was dann eben kam, war die Fragestellung zwischen verschiedenen Klassen innerhalb dieser Signale zu unterscheiden. Es wurde da quasi eine Studie durchgeführt, die von diesen zwei verschiedenen Klassen sehr, sehr viele Beispiel-Signalwerte aufgezeichnet hat und die dann mit einem Klassifikationssystem untersucht hat, um eben Unterschiede zwischen den Klassen automatisch zu etablieren. Und wir haben dann eben zusammen mit Adidas dann einen Klassifikator entwickelt, der auf einem eingebetteten System läuft, der diese Signalanalysen automatisch und in Echtzeit durchführen kann und mittlerweile im Produkt ist und genauso wie wir es hier an der Uni erforscht haben oder etabliert haben, jetzt in der Praxis eingesetzt wird. Das heißt, ich bin auf dem eingebetteten System in der Lage, diese Events zu finden, eben mit dieser Reliabilität von über 99%, und dann dieses System von Merkmalen auf dem eingebetteten Mikrocontroller zu berechnen, und dann auch noch das durchzuführen, was wir uns jetzt anschauen werden, nämlich eine Klassifikation von Signalen, um dann eben darstellen zu können, wie sich bei bestimmten Belastungen diese Signale voneinander unterscheiden in verschiedenen Klassen. Gut, gibt es zu dem Bereich Wellenformanalyse noch Fragen? Wir haben uns verschiedene Beispiele angesehen, wo diese Wellenformanalyse eben angewendet werden kann und wo sie auch in der Wissenschaft und in der Praxis angewendet wurde, um eben Signale biomechanischer oder biomedizinischer Art zu charakterisieren und dann eben zum Teil auch für eine nachfolgende Klassifikation bereitzustellen. Also wir hatten da das Beispiel der unauffälligen bzw. ektopischen EKG-Schläge als ein mögliches Klassifikationssystem, was uns interessieren könnte. Und eben hier als zweites diese verschiedenen biomechanischen Signalausprägungen bei verschiedenen Bewegungsprofilen. Gut. Wie gesagt, ich stelle Ihnen die überarbeiteten Vorlesungsfolien eben auch mit diesen Zusammenfassungen dann bis zum Ende der Woche oder Wochenende dann eben ins Netz, damit Sie das dann auch haben. Vorschau brauchen wir jetzt nicht, das machen wir nämlich jetzt. 14. Vorlesung, unsere vorletzte Einheit zum Abschluss des großen Themengebiets von der Verständnisgewinnung über wie werden denn biomedizinische Signale im Körper generiert, über die Messmöglichkeiten, um das dann tatsächlich auch in die Geräte digital als Signal zu bekommen, bis hin zur Analyse der Signale mit Hilfe von Filtermethoden, mit Hilfe von Interpolations- und Extrapolationsmethoden, Korrelationsmethoden, um erstmal die Signalqualität vielleicht aufzubereiten. Dann zur Ereignisdetektion, um biomedizinische Signale zu separieren, Wellenformanalyse, um sie zu charakterisieren und jetzt schlussendlich zur Klassifikation, um dann eben automatisiert auch Entscheidungen treffen zu können. Hier haben wir nochmal die Ergebnisse der Evaluation und die Wiederholung der letzten Stunde, überspringen wir natürlich heute. Jetzt geht es also quasi um den letzten Teil der Analyse von biomedizinischen Signalen, nämlich den Grundlagen von Mustererkennung, die man in seiner Toolbox haben sollte, um dann eventuell auch automatisierte Diagnosesysteme realisieren zu können. Worum geht es in der Musteranalyse, in der Mustererkennung? Also, Sie wissen sicherlich, dass wir als Gruppe Sportinformatik auch am Lehrstuhl für Mustererkennung angesiedelt sind. Das heißt, das ist unser tägliches Brot dann auch in der Analyse von Signalen, dass wir auch Klassifikationssysteme etablieren, die eben automatisiert dann Entscheidungen treffen können. Und genau darum geht es dann bei uns auch in der Musteranalyse, automatische Modellierung komplexer Informationen durch Betrachtung und Analyse von beliebigen Sensordaten und dann in der Klassifikation eben die Möglichkeit, Maschinen dazu in die Lage zu versetzen, automatisiert Entscheidungen zu treffen, indem vordefinierte Objekte, also Messungen in unserem Fall, das können einzelne QRS-Komplexe sein, diese Objekte, in vordefinierte Klassen einzuteilen. Also die Klassen dann zum Beispiel unauffällige und auffällige Herzschläge im Sinne von pathologischen und physiologischen Signalen. Und dann, wenn wir sowas etabliert haben, können wir natürlich aufgrund dieser Entscheidungen handeln, also zum Beispiel einen Arzt bei der Diagnose unterstützen oder automatisiert Warnfunktionen dann für Angehörige realisieren. Beispiele in der Musterkennung sind vielfältig. Ich nehme da mal ganz gerne als Standardbeispiel hier so diese Gesichtsextraktion, wie sie heutzutage auch in ihrer Digitalkamera implementiert ist, beziehungsweise bei Facebook durchgeführt wird, wenn sie Bilder hochladen und das aktiviert haben, diese Funktion, werden in diesen Bildern automatisiert erstmal Gesichter gefunden. Das ist eine Anwendung der Mustererkennung. Und die Gesichter werden dann eben auch automatisiert bestimmten Klassen zugeordnet. In dem Fall sind die Klassen natürlich die Personen, die Sie da finden möchten. Also zum Beispiel das Bild von Ihrem Bruder wird dann automatisch mit dem Namen des Bruders verlinkt. Das ist eine klassische Anwendung der Mustererkennung. Genauso übrigens auch wie Handschriftenerkennung auf Briefen. Ich wundere mich immer noch, dass das funktioniert, wenn ich meine eigene Handschrift da immer erkennen müsste auf so Briefen. Die Post kann das. Das ist eine der wenigen Dinge, weil ich vor der Post den Hut ziehen muss. Und täglich quasi Hunderttausende von Briefen automatisch dann sortieren kann in ihr Adressfeld. Die Büchse da oben ist der Grund, warum Spam Spam genannt wird. Also das hat der Kollege wohl so benannt, weil er dieses Dosenfleisch so hässlich fand. Soll einfach dafür stehen, dass natürlich auch bei der Klassifikation, bei der Einordnung von E-Mail, Müll und guten E-Mails, also Nicht-Spam, Klassifikatoren verwendet werden, die dann eben auf bestimmte Worte reagieren, um dann eben einzuordnen, das ist eine gute E-Mail und das ist Spam, das kommt dann quasi in den Schrottordner. Ja, all das sind Klassifikationssysteme, die in der Praxis funktionieren. Wir arbeiten natürlich am Lehrstuhl an Klassifikationssystemen der nächsten Generation, also quasi an Forschungsthemen. Und ein paar Forschungsthemen sind hier mal aufgeführt. Rechts oben sehen Sie ein Beispiel einer biomechanischen Datenerfassung. Das ist bei uns ein Beispiel, was häufig Grundlage einer Messung für für Klassifikationsstudien ist. Auf den Kontext der Vorlesung bezogen, ein Beispiel. Wir haben da Läufer vermessen, die am Anfang ihrer ihres Jahrespensums standen, quasi im März und im April vermessen und haben die dann über ein halbes Jahr lang verfolgt im Sinne von ihrer Verletzungshistorie. Und haben dann eben festgestellt, dass ein Teil dieser Läufer bestimmte Verletzungen dann als Überlastungsschäden sich zugezogen hat. Ein Überlastungsschaden, der da entstehen kann, ist patellafemorales Schmerzsyndrom, patellafemoral pain syndrome, was eben ein Schmerzsyndrom an der Patella am Knie des Menschen dann darstellt. Wir konnten dann in die biomechanischen Messungen zurücksehen und konnten ein Klassifikationssystem etablieren, was zwischen diesen Menschen, die dieses Schmerzsyndrom entwickelt haben, und anderen gematchten Personen, die dieses Schmerzsyndrom eben nicht entwickelt haben, klassifiziert hat und konnten dabei eben Parameter etablieren, die uns genau gesagt haben, dieser Mensch hat ein erhöhtes Risiko, diesen patellafemoralen Schmerzsyndrom zu erliegen. Und im nächsten Schritt können daraus natürlich dann zum Beispiel Trainingshinweise generiert werden, die man dann wieder mit Sensormethoden automatisch erfassen und an den Läufer oder an den Trainer des Läufers dann rückmelden kann. Wir haben zum Beispiel bei dieser Studie zeigen können, dass ein Hüftwinkel, ein Hüftrotationsmoment mitverantwortlich ist für die Generation dieses Schmerzsyndroms. So ein Rotationsmoment kann ich eben wieder mit Inertialsensorik messen, könnte das dann automatisiert an den Läufer oder an den Trainer zurückmelden und damit dann eben Training steuern. Diese Rückmeldung ist übrigens noch nicht gemacht worden, also falls da jemand sich dazu berufen fühlt, herzlich willkommen. Es gibt natürlich auch noch andere Sensordatenquellen. Ein anderes Forschungsthema ist hier unten dargestellt, SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Das ist auch natürlich eine Sensordatenquelle, die dann für die Klassifikation herangezogen wird. In dem Fall unüberwacht, denn wir wissen nicht, wie extraterrestrische Signale aussehen könnten von Aliens, die auf der Erde ankommen. Das heißt, in dem Fall müssen wir Klassifikationssysteme etablieren, die unüberwacht funktionieren, also die uns nicht ohne vorherige Klasseninformationen trotzdem Aussagen darüber liefern, hier ist irgendwas Ungewöhnliches. Das ist genau eine Einteilung, die wir in der Mustererkennung vornehmen. Das heißt, wir teilen Signale ein bzw. Probleme ein in überwachte Erkennung und unüberwachte Erkennung. Unüberwacht dann, wenn wir eben keine Informationen über die Klassen haben, dann müssen wir ein unüberwachtes System etablieren. Wenn wir allerdings wissen, zu welchen Klassen denn unsere Beispielsignale gehören, dann können wir überwachte Erkennung durchführen. Das ist genau das, was wir uns im Rahmen der Vorlesung anschauen möchten. Das heißt, wir wissen erstmal in einer Teststichprobe, welchen dieser Daten denn welche Klasse zuzuordnen ist. Also wir wissen, das war ein ektopischer Herzschlag und das war ein normaler, unauffälliger Herzschlag. Die Vorgehensweise in der überwachten Erkennung ist immer gleich und wer jetzt ein bisschen Fantasie hat, kann das auch genau auf die Vorgehensweise in der Vorlesung abbilden. Das heißt, wir haben erstmal ein Verständnis über unsere Sensorsignale an sich, also wir wissen, wie die generiert werden. Wir können die dann messen, haben Vorverarbeitungsmöglichkeiten für die Daten, also zum Beispiel Filterung. Wir haben eine Merkmalsextraktion und führen dann am Schluss, also Merkmalsextraktion im Sinne von Wellenformanalyse und führen dann am Ende eben eine Klassifikation der Daten durch, um automatisiert Entscheidungen zu treffen. Und für diese automatisierte Entscheidungsgeneration brauchen wir eben eine Datenstichprobe, in dem Fall ein Datensample, was uns dabei hilft, diese Klassifikationsgrenzen zu etablieren, also zu lernen, was denn die Unterschiede zwischen den Klassen sind. Genau das ist das, was wir durchführen, wenn wir Mustererkennungsstichproben quasi für Studien gewinnen, beziehungsweise wenn wir neue Systeme etablieren wollen. Erstmal heißt es ganz viele Daten aufnehmen. Und deswegen sind wir so glücklich, dass wir auch über die Medizintechnik Vorlesungen sehr, sehr gute Kontakte zur Medizin in Erlangen haben, zum Universitätsklinikum. Denn diese Datengewinnung ist natürlich für Informatiker, für Elektrotechniker, für Ingenieure an sich immer nicht so einfach. Es hat uns 2 Jahre gekostet, um erstmal in diesen Parkinson-Studien, die wir auch als Teil unserer Gruppenaktivität durchführen, zu lernen, wie man denn korrekt mit Patienten umgeht. Das ist gar nicht so einfach. Das mussten wir auch erst über die Ärzte dann quasi lernen, wie das funktioniert, dass man da Ethikquoten einhalten muss, dass man bestimmte Umgangsformen mit den Patienten natürlich einhalten muss, um dann eben nach Recht und Gesetz dann auch Daten für solche Studien zu gewinnen. Aber wie gesagt, funktioniert sehr gut in der Zusammenarbeit mit der Klinik. Das heißt auch hier die Möglichkeit, sich dafür Ingenieure auszutoben und neue Probleme anzugehen und dann eben zu lösen. Gut, ein Beispiel, was wir in der Vorlesung jetzt uns anschauen wollen, um das ein bisschen zu motivieren und auch auf den Kontext der Vorlesung abzubilden, ist eben die Klassifikation von Wellenformen, in dem Fall des EKGs. Das heißt, das Beispiel wird immer wieder kommen. Und als Klassen, als Objekt haben wir eben einzelne EKG-QRS-Komplexe. Und als Klassen nehmen wir jetzt einfach mal abnormale und normale Schläge. Wie das dann genau ausschauen kann, wie gesagt, nächste Vorlesung werden wir genauso ein reales System, was auf einem mobilen Gerät implementiert worden ist, als Ergebnis einer Studie bei uns mal anschauen. Da geht es dann nicht nur um abnormale und normale Schläge, sondern um ganz konkrete Pathologien, wie zum Beispiel Bradykardie oder Premature Ventricular Contractions, aber für heute mal einfach nur die Klassifikation in abnormal und normal. Zum Beispiel mit Hilfe unserer von Cox und Kollegen etablierten Merkmale, also in dem Fall Fläche, Offset, Dauer des QRS-Komplexes. Gut, wir haben gerade die Mustererkennungspipeline gesehen. Was kann da erstmal durchgeführt werden, um für QoS-Komplexe eine Klassifikation durchzuführen? Vorverarbeitungsschritte, die man sich da vorstellen kann, sind eben Filterung zum Beispiel zur Entfernung von Artefakten, die dann zum Beispiel aus Stromleitungs- oder Bewegungsinterferenzen kommen könnten. Segmentierung der Ereignisse brauchen wir natürlich auch, um erstmal zu den einzelnen Herzschlägen zu kommen im Sinne einer Ereigniserkennung. Klar, dann nehmen wir wieder unseren Pantomkins-Algorithmus, vor allem wenn wir es mit Patienten zu tun haben, sollte der sehr gut funktionieren. Wenn wir die richtige Ableitung verwenden und die richtige Samplerate, haben wir da die Möglichkeit, eben die EKG-Signale sehr einfach zu segmentieren. Und dann gibt es natürlich eine Vielzahl von möglichen Merkmalen, die wir auf diesen Signalen berechnen können. Zum Beispiel diese zeitlich-örtlichen Beziehungen, wie sie auch von Cox und Kollegen etabliert worden sind. Also zum Beispiel Höhe, Breite, Fläche, QoS-Komplex oder Dauern, Verzögerungen und viele andere mehr. Es gibt dann natürlich auch bestimmte morphologische Merkmale, die ich etablieren kann, zum Beispiel die Isoelektrizität des ST-Segmentes oder dann eben auch noch etwas kompliziertere Methoden oder im Frequenzraum durchzuführende Methoden, die dann zum Beispiel den Frequenzinhalt spezifische Frequenzbänder untersucht, dann eben indem ich eine Fourier-Transformation oder einen Power Spectral Density Plot verwende oder über eine Signalmodellierung. Und natürlich gibt es für jede dieser Studien unendlich viele verschiedene mögliche Merkmale. Das heißt, ich kann mir noch sehr viele andere Wellenformparameter vorstellen. Ziel ist es dann immer, diejenigen zu finden, die am besten die Informationen, die ich zur Klassifikation, also zur Unterscheidung der einzelnen Wellenformen brauche, in den Merkmalsraum transformieren. Merkmalsraum ist immer der Raum, den wir vorhin schon mal bei dieser Studie gesehen haben, von der Klassifikation von Herzschlägen, wo wir eben auf der Ordinate, auf der Hochachse diese FF-Werte, diese Formfaktorwerte hatten und auf der Rechtsachse, auf der Y-Achse dann eben die QRS-Fläche. Sie erinnern sich, da hat sich das aufgespalten hinsichtlich der Merkmale in zwei verschiedene Gruppen. Das ist das, was wir als Merkmalsraum bezeichnen. Also einfach die mathematische Darstellung dieser Vektoren, die dann entstehen, wenn wir die einzelnen Merkmale für jedes einzelne Objekt dann eben in Vektoren zusammenfassen. Und wenn wir uns das zweidimensional mal ansehen, dann gibt es eben das Ziel bei dieser Merkmalsextraktion, schon für Merkmale zu sorgen, die eben diese verschiedenen Klassen, die ich bei der überwachten Klassifikation eben habe, möglichst gut auseinanderziehen. Also möglichst gut schon separieren, sodass ich da durch Entscheidungsfunktionen dann eben die Möglichkeit habe, diese Klassen dann tatsächlich zu unterscheiden. Also wir sagen jetzt einfach mal, ein gutes oder gute Merkmale sind solche, die eben eine Separierbarkeit der Klassen erhöhen. Das kann ich auch messen, da gibt es Maße dafür. Und schlechte Merkmale sind solche, die dann eben dafür sorgen, dass ich keine direkte Trennbarkeit, keine Separierbarkeit der verschiedenen Klassen dann habe. Und ein wichtiger Spruch aus der Klassifikationstheorie an der Stelle ist eben, jeder Klassifikator kann immer nur so gut sein wie die verwendeten Merkmale, denn es gibt kein automatisiertes Verfahren, was aus dieser Merkmalsmenge dann automatisiert eine gute Entscheidung ableiten kann. Das ist relativ trivial, ist allerdings natürlich als Ziel der Merkmalsgewinnung schon ein wichtiges Ergebnis. Und was wir dann meistens tun in der Mustererkennung ist, über bestimmte Sets von Merkmalen zu generieren. Das heißt, wir generieren sehr, sehr viele Merkmale, die dann teilweise auch als jedes einzelne Merkmal vielleicht eben nicht diese Trennbarkeit, diese Separierbarkeit der Klassen realisieren. Und verwenden dann automatisierte Merkmalsreduktionsverfahren, um dann eben die Merkmale aus den Daten zu extrahieren, die wirklich zur Unterscheidung der Klassen dienlich sind. Viele Merkmale sind deswegen gut, weil einzelne Merkmale oft keine Trennbarkeit an sich realisieren. Das heißt, wenn wir uns hier mal zum Beispiel die Projektion auf diese Achse ansehen der Merkmale, dann werden wir sehen, dass es hier eben zu Überschneidungen zwischen den Merkmalen kommt. Genau das Gleiche ist, wenn ich, als Beispiel ist es nicht ganz optimal, aber wenn es ein bisschen gedreht wäre, dann hätte ich auch in dieser Achse Überschneidungen. Das ist genau das, was in den nächsten Bildern gezeigt ist. Ein einzelnes Merkmal, hier die Dauer des QRS-Komplexes über die einzelnen Messungen aufgetragen, zeigt mir eben, dass es da zu einer Überlappung zwischen den Klassen kommt. Also das entspricht genau dieser Projektion des Merkmalsraums wieder auf eine Achse bzw. der Darstellung eines einzelnen Merkmals für in dem Fall jetzt zwei verschiedene Klassen. Und was wir da eben jetzt dann durchführen, ist eine Aufblähung dieses Merkmalsraums. Das heißt, in dem Fall sind wir eindimensional, wir schauen uns ein einzelnes Merkmal an. Wenn wir jetzt ein zweites Merkmal dazu nehmen, das auch wieder Überlappungen zeigt, haben wir diesen Merkmalsraum schon zweidimensional gestaltet. Und über diese zweidimensionale Gestaltung des Merkmalsraums kann ich dann eben diese Aufspaltung der einzelnen Klassen erreichen in einem höherdimensionalen Raum, der dann hoffentlich die Klassifikation mit jedem Merkmal, das mir noch zusätzliche Informationen liefert, besser und besser macht. Das heißt, wir stellen uns hier vor, wir haben jetzt hier zwei Merkmale zusammengefügt, um den zweidimensionalen Merkmalsraum zu generieren. Wenn wir jetzt noch ein weiteres Merkmal dazu nehmen, wie zum Beispiel neben der Dauer und der Fläche des QRS-Komplexes und noch diesem Offset zum Beispiel, dann können wir hier noch einen dritten Dimensionsvektor dazu nehmen, der eben noch eine weitere Aufspaltung dieser verschiedenen Gruppen in normal und abnormal realisiert. Und aus dem Grund werden auch in vielen Mustererkennungssystemen sehr, sehr viele Merkmale verwendet, bei der Spracherkennung zum Beispiel oder bei dieser Gesichtserkennung, die ich vorhin mal kurz angerissen habe, werden in jedem einzelnen Durchlauf über 100.000 Merkmale generiert. Das heißt, wenn Sie mit Ihrem iPhone, mit Siri sprechen, wird für jede Sprachäußerung, die Sie durchführen, eben dieses sehr, sehr hochdimensionale Merkmalsset erstmal erzeugt und dann eben wieder mit Merkmalsreduktionsverfahren reduziert, um dann eben auch zu einer Aussage zu kommen, was Sie dann tatsächlich gesprochen haben. Nur dieses reduzierte Set wird dann tatsächlich auch über die Schnittstelle, über die Internetschnittstelle übertragen an den Server und da dann auch klassifiziert nach den einzelnen Äußerungen, die Sie gesprochen haben. Bei Facebook findet das Ganze natürlich auf den Servern statt. Wenn Sie die Digitalkamera verwenden und da Gesichter finden, sind da spezialisierte Chips im Einsatz, digitalisierte Implementierungen dieser Algorithmen, die dann eben dafür sorgen, dass das Ganze in Echtzeit und sehr, sehr schnell durchzuführen ist. Aber es werden da eben sehr, sehr hochdimensionale Räume untersucht, die dann für die Klassifikation herangezogen werden. Gut, in dem Beispiel ist jetzt schon mal eine Klassifikationsgrenze hineingezeichnet als schwarze Linie. Das heißt, das ist ein möglicher Klassifikator, den ich zwischen diesen beiden Klassen etablieren kann. Und das ist genau unsere Aufgabe. Also es gibt da für verschiedene Klassifikatoren verschiedene mathematische Ansätze, die eben solche Klassifikationsgrenzen etablieren. Und eine wichtige theoretische Erkenntnis, die es da gibt, ist, dass es ein sogenanntes No-Free-Lunch-Theorem gibt. Das heißt, es gibt kein freies Mittagessen. Klingt doof, ist aber für uns sehr wichtig, denn das heißt, es gibt keinen vorherbestimmten Klassifikator, keinen theoretisch besten Klassifikator für ein gegebenes Problem. Und das heißt, wir werden nie arbeitslos als Mustererkenner, weil jedes Mal, wenn ein neues Problem an uns herangetragen wird, müssen wir wieder testen, müssen wir wieder implementieren, müssen wir wieder Merkmale etablieren, um da zu einem besten Klassifikationssystem zu kommen. Deswegen ist es eben wichtig, dass man verschiedene Ansätze in seiner Toolbox hat und ein paar davon werden wir uns heute eben ansehen. In dem Fall ist ein linearer Klassifikator etabliert. Es gibt natürlich auch nichtlineare Ansätze. Also ich kann auch solche Klassifikationsgrenzen dann etablieren, die sehr komplex und hochdimensional dann also nicht linear sind. Im Gegensatz zum vorherigen Beispiel ist das natürlich schön, weil das klassifiziert mir jetzt alle meine vorhandenen Datenpunkte korrekt. Die Frage ist aber halt, wenn Sie jetzt einen Datenpunkt hier messen würden, der neu dazukommt, also es kommt ein neuer Mensch durch die Tür, und Sie messen dessen QRS-Komplex und Sie kommen auf einen Punkt, der genau hier bei dem Fragezeichen liegt. Würden Sie den dann als Mensch eher den normalen oder den abnormalen zuordnen? Das System sagt, ist normal. Es liegt einfach daran, dass wir jetzt mit dieser hochkomplexen Klassifikationsgrenze eben dafür gesorgt haben, dass unser System nicht mehr generalisiert. Das heißt, wir können das nicht mehr auf die allgemeinen Probleme übertragen. Und dementsprechend haben wir hier ein überbestimmtes, ein nicht mehr gut generalisierendes System etabliert, was wir vielleicht so nicht in die Praxis tragen wollen. Wie kann man so ein Problem verhindern? Ganz einfach durch ein Verfahren, was jeder gute Wissenschaftler an der Stelle anwenden sollte, wenn er ein Modell generiert, das auch zu überprüfen, wird leider auch in der wissenschaftlichen Praxis nicht oft genug oder nicht immer eingesetzt. Das einfache Verfahren der Kreuzvalidierung, bei dem wir uns ein Modell generieren, basierend auf Trainingsdaten und das ganze Modell dann testen anhand von Daten, die das System vorher so nicht zu Gesicht bekommen hat. Und eine Möglichkeit, das durchzuführen, ist eben die Kreuzvalidierung auf allen Daten. Das ist hier mal als Beispiel dargestellt. Das heißt, wir haben eine komplette Beobachtungsreihe, also alle unsere Objekte, die wir vermessen haben, zum Beispiel 238.000 Herzschläge, die wir als komplette Beobachtungsreihe, als komplettes Set vorliegen haben. Und ich kann dann Kreuzvalidierung betreiben, indem ich dieses Set in 10 Untermengen unterteile, mein Klassifikationssystem dann eben auf 9 dieser Untermengen trainiere und anhand einer Untermenge teste, die ich aber vorher nie in der Behandlung des Systems verwendet habe. Nennt sich Kreuzvalidierung. Es gibt noch andere kreuzvalidierungsähnliche Validierungsmethoden, die ich zum Test von Modellen einsetzen kann. Wichtig ist einfach nur an der Stelle, dass Sie sich eines dieser Testverfahren überlegen und das dann auch anwenden, um Ihre Modelle dann zu testen. Es gibt leider immer noch ganz oft Publikationen, die so eine Kreuzvalidierung nicht durchführen und dann einfach sagen, mein Modell funktioniert auf 100% der Daten. Wenn man so ein Ergebnis sieht, ist das immer ja, mit ein bisschen auch einem faden Beigeschmack versehen, weil man dann eben weiß, da fehlt vielleicht ein kritischer Test, um dann auch neue Daten richtig einordnen zu können. Gut, und wenn ich dann so eine Kreuzvalidierung durchführe, dann kann es zum Beispiel sein, dass ein Klassifikator als der Beste herauskommt, der zwar eine nichtlineare Entscheidungsfunktion realisiert, aber in dem Fall keine so eine hochkomplexe Entscheidungsfunktion, die alles richtig klassifiziert, sondern dann eben im Mittel bezogen auf die Kreuzvalidierung am besten funktioniert. Und hier haben wir dann zum Beispiel eine Klassifikationsrate, die wir angeben können. In jedem dieser einzelnen Durchläufe, das heißt, ich nehme einmal das 10. Set als Testmenge, dann nehme ich das 9. Set, das 8. Set, das 7. Set als Testmenge, trainiere jeweils mein System, teste das dann auf dem Testdatensatz und berechne mir dann jeweils auf den Testdatensätzen, wie viele meiner Objekte denn korrekt klassifiziert worden sind. Und dann habe ich eben über die Gesamtmenge meiner Daten eine Aussage, wie gut mein System in etwa auf neuen Daten funktioniert. Das heißt, diese durchschnittliche Klassifikationsrate verwende ich dann eben auch, um zu sagen, jawohl, mein System funktioniert zu 98% zum Beispiel auf neuen Daten und mit einer Sensitivität von, keine Ahnung, 90% und einer Spezifizität von 88%. Ja, und womit wir uns dann eben in der Entscheidungsfindung oder in der Merkmals-, in der Mustererkennung beschäftigen, ist eben verschiedene Fragestellungen, wie zum Beispiel, was passiert, wenn wir mehr normale als abnormale Herzschläge in unseren Beobachtungen haben. Das ist ja wahrscheinlich der Fall, dass wir, wenn wir sehr, sehr viele Testdaten aufnehmen, dass wir eben sehr, sehr viel mehr normale, physiologisch als normal einzustufende Testdaten in unserem Set haben. Und sehr, sehr viel weniger abnormale, also pathologisch veränderte Testdaten, die uns dann auf irgendwelche Erkrankungen hindeuten. Und das kann dann einfach mathematisch zu einem Problem führen, dass man, wenn man zum Beispiel 99% korrekte Herzschläge hat und, oder normale Herzschläge und nur 1% abnormale Herzschläge, dass man einfach sagt, okay, ich klassifiziere jetzt so, dass einfach jeder Herzschlag, der reinkommt, ist ein normaler Herzschlag. Dann wird mein System bezogen auf alle meine Herzschläge natürlich zu 99% korrekt sein. Aber wenn ich das Klassenmittel berechne, also im Mittel ist zwar die eine Klasse zu 100% klassifiziert worden, aber die andere Klasse zu 0%. Das heißt, mein Klassenmittel über zwei Klassen ist dann 50%. Das entspricht genau dem, wenn ich raten würde, nicht so ein gutes System. Diese Ungleichgewichtung von Klassen kann bei bestimmten Klassifikatoren zu numerischen und mathematischen Problemen führen. Das heißt, auch hier ist es dann wieder anzuraten, mehrere Ansätze miteinander zu vergleichen und die einfach auch in seiner Toolbox zu haben, um dafür sorgen zu können, dass man ein System etabliert, was eben auch damit klarkommt, dass man diese Ungleichgewichtung in den Klassen hat. Ja, und dann ist natürlich noch eine andere wichtige Frage, die ich eventuell mit einbeziehen möchte. Was passiert denn, wenn meine Falschklassifikation in den verschiedenen Richtungen mit verschiedenen hohen Kosten assoziiert ist? Das kann dann passieren, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Patienten mit einem normalen Herzschlag zum Arzt schicke. Das kann mit Kosten verbunden sein, einfach fürs Gesundheitssystem. Umgekehrt ist es aber natürlich mit, glaube ich, zumindest sehr viel höheren Kosten versehen, wenn ich einen Patienten, der abnormale Herzschläge hat, nicht erkenne und nicht zum Arzt schicke. Dann sorge ich nämlich vielleicht dafür, dass der seine Erkrankung weiter mit sich rumschleppt und vielleicht noch schwerere Folgeschäden dann nach sich zieht. Das heißt, mit solchen Fragen müssen wir uns beschäftigen und damit genau beschäftigt sich die Entscheidungstheorie, die wir uns jetzt im Folgenden zumindest mal ein bisschen anschauen wollen. Natürlich können wir das Ganze nicht erschöpfend durchführen. Dafür möchte ich Sie dann an die entsprechenden Spezialvorlesungen verweisen, die natürlich bei uns im Lehrstuhl für Mustererkennung angeboten werden. Also zum Beispiel Pattern Recognition 1 und 2, Mustererkennung 1 und 2, beziehungsweise dann auch die Einsteigerkurse, die es da gibt, Pattern Analysis für ja, den, sage ich mal, etwas gröberen Überblick über die verschiedenen Informationen, die verschiedenen Algorithmen, die es da in der Mustererkennung gibt und natürlich auch die mathematischen Hintergründe dazu. Gut, kurze Zusammenfassung. Das sind auch so die wichtigsten Punkte für die Mustererkennung. Recht viel mehr Informationen erwarte ich gar nicht von Ihnen, dass Sie wissen, für auch die Prüfung. Es kommen jetzt noch ein bisschen mathematische Dinge, die ja, für die Entscheidungsfindung, für die Grundlagen der Mustererkennung noch relevant sind. Aber wie gesagt, erschöpfend können wir Mustererkennung in der Vorlesung sowieso nicht durchführen. Mir geht es einfach nur darum, dass Sie eine generelle Idee davon haben, was Sie denn jetzt anfangen können mit biomedizinischen Signalen, wenn Sie die automatisch charakterisieren wollen. Nämlich, Sie können sie klassifizieren in verschiedene Klassen. Sie haben ja die verschiedenen Klassifikations, ja, Ansätze auf den Folien dargestellt. Das sind Beispiele für Klassifikatoren, wie sie in der Praxis sehr oft eingesetzt werden. Wir werden da auch noch, also ich werde zumindest ein paar Highlights noch mit Ihnen durchgehen, aber dieser ganze Block, welche Klassifikatoren denn für was zu verwenden sind und welche mathematischen Hintergründe die haben, das ist zum Beispiel das ist ein Bereich, den wir komplett auch aus der Prüfung ausschließen. Das heißt, Sie müssen keine Klassifikatoren lernen. Sie müssen allerdings bis zu diesem Punkt schon Bescheid wissen, wofür kann man Mustererkennung einsetzen, was ist die Pipeline der Mustererkennung und was hat die für einen Zusammenhang für die Diagnosefindung bei biomedizinischen Signalen. Das war schon ein Stichwort. Wir haben uns mit der Pipeline der Mustererkennung beschäftigt, beziehungsweise ich habe Ihnen die vorgestellt, habe das auch mal auf den Kontext der biomedizinischen Signalanalyse bezogen. Was haben wir uns noch angeschaut? Was ist Ihnen noch so im Kopf geblieben? Ja. Bitte? Kreuzvalidierung? Genau. Genau. Bevor ich kreuzvalidiere, muss ich erstmal etwas berechnen. Was ist das? In der Terminologie der Mustererkennung sind es die Merkmale. Das ist natürlich genau das gleiche wie Wellenformanalyse. Das heißt, wir berechnen morphologische Parameter, die uns Wellen charakterisieren, biomedizinische Signale charakterisieren. Im Kontext, in der Nomenklatur der Mustererkennung heißt es einfach Merkmal. Wir haben uns darüber unterhalten, dass wir eben in der Mustererkennung sehr oft hochdimensionale Merkmalsräume etablieren, um Entscheidungen realisieren zu können, um dafür sorgen zu können, dass wir in den komplexen biomedizinischen Signalen zum Beispiel für genügend Informationen sorgen, um überhaupt eine Separation, eine Trennbarkeit der Klassen zu realisieren. Und ein wichtiger Punkt, den man sich merken sollte, wenn der Klassifikator nicht so gut funktioniert, sollte man vielleicht nicht versuchen, den nächsten noch komplexeren Klassifikator zu verwenden, sondern nochmal zurückzugehen und sich zu überlegen, welche Merkmale habe ich denn überhaupt berechnet? Fehlt mir vielleicht die Information, um überhaupt eine Trennbarkeit zu realisieren? Und bei der Kreuzvalidierung haben wir natürlich noch uns über das Overfitting kurz unterhalten. Overfitting ist der Begriff, der eben eine Rolle spielt, wenn ich ein nicht generalisierbares System habe, dann ist das meistens überangepasst, overfitted bezüglich der Daten. Und das ist etwas, was ich eben mit Kreuzvalidierung verhindern möchte. Wie gesagt, da gibt es verschiedene Methoden, die Sie dann im Rahmen der Spezialvorlesung natürlich noch besser kennenlernen können. Gut. Ich würde sagen, wir fangen jetzt nicht noch mit der Entscheidungstheorie an. Gibt es für heute noch irgendwelche Fragen zum ersten Bereich der Mustererkennung? Wie gesagt, ich möchte das nächste Mal ein paar Highlights setzen in diesem Bereich der Entscheidungstheorie und ein, zwei Klassifikatoren ansprechen, die es gibt, die Sie einfach mal gehört haben sollten, um dann einen Startpunkt zu haben, falls Sie irgendwann ein Mustererkennungssystem auch selber implementieren möchten. Da ich aber eh nicht die Chance habe, Ihnen die ganzen Informationen, die Sie wirklich brauchen, zum Verständnis darzulegen, dazu brauchen Sie eben die Spezialvorlesungen, können wir eh nicht mehr als uns diese Highlights ein bisschen anschauen. Und wir werden dann in der letzten Vorlesungseinheit uns vor allem nochmal mit ein paar Beispielstudien beschäftigen, also uns anschauen, wo es denn tatsächlich so ein biomedizinisches Analysesystem in der Praxis eingesetzt worden und wie funktioniert es. Wir werden das selber mal ein bisschen durchdenken. Ich werde Ihnen auch ein, zwei Texte mitbringen zum Lesen, also wissenschaftliche Publikationen, wo wir dann mal ein bisschen darüber diskutieren können, wie so ein System funktioniert. Das denke ich ganz interessant. Und zum Ende der nächsten Vorlesungseinheit oder der letzten Vorlesungseinheit haben Sie natürlich dann noch die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen bezüglich der Prüfung. Also wenn Sie da schon ein bisschen vorarbeiten und sich vielleicht ein paar Sachen aufschreiben. Wir werden dann alles, was in der Vorlesung besprochen wird, auch mitschreiben und ins Forum bereitstellen. Das heißt, das kriegen dann auch natürlich alle, wie gesagt, die gleichen Informationen dann für die Prüfung. Gut. Gibt es noch Fragen? Ich sehe keine. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.